Ja, danke mal für die Einladung. Es war ja schon ein sehr spannender Tag heute. Gleichzeitig tut sich ja nicht nur hier in Kassel jetzt gerade was, sondern international extrem viel. Es war heute eine große Demonstration in Wien gegen die blau-schwarze Regierung, ein Jahr. Es gibt die Proteste in Frankreich und ich denke, dass die Ereignisse von 1918 und der folgenden Jahre und die Lehren, die man daraus ziehen kann, auch sehr wichtig sind für die kommenden Ereignisse und dass wir daraus lernen, vor allem auch im Umgang mit reformistischen Ideen. Ich versuche ein bisschen zu schauen, was konkret passiert ist in Österreich in der Periode, wie ist das auch in einem internationalen Kontext zu sehen und vor allem, was die Folgen angeht, das ist eh schon ein paar Mal erwähnt worden, auch des Scheiterns der Revolution. Wenn man über 1918 in Österreich wie in Deutschland spricht, muss man natürlich eigentlich 1914 beginnen. Und die österreichische Sozialdemokratie hat sich erspart, den Kriegskrediten zuzustimmen. Nicht deshalb, weil sie nicht begeistert dafür gewesen wären, sondern weil das Parlament einfach seit Frühjahr 1914 aufgelöst war und da hat man sie dann nicht gefragt. Trotzdem hat sich die Führung der Sozialdemokratie sofort hinter die Monarchie und die Armee gestellt. Der Chefredakteur der Arbeiterzeitung, also der Zeitung der Sozialdemokratie, ein gewisser Austerlitz, hat die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten gefeiert und hat geschrieben, das ist die stolzeste und gewaltigste Erhebung des deutschen Geistes. Und er hat auch erklärt, dass die Sozialdemokratie weit dem Staat Gut und Blut der arbeitenden Massen, also er selber hat sein Blut hinter dem Schreibtisch, in Sicherheit gebracht während des Ersten Weltkrieges. Aber mit der Begeisterung für den Krieg, die natürlich am Anfang auch in Österreich ähnlich wie in Deutschland kurz aufgekocht ist, war es sehr schnell auch wieder vorbei. Die Realität des Krieges hat gezeigt, was es wirklich ist. Das Kriegsdienstleitungsgesetz hat die Wirtschaft den großen Teilen den militärischen Notwendigkeiten auch unterstellt, Sachen wie Arbeitsschutzgesetze, 12-Stunden-Tag, Arbeitszeiten, Sonntagsruhe etc. sind ausgehebelt worden. Dazu kommt die Inflation, der Verfall der Reallöhne auf etwa die Hälfte des Wertes und ähnlich wie in Deutschland der Hungerwinter von 1916, 1917. Infolge ist es immer wieder zu Hungerrevolten gekommen, auch zunehmend zu Streiks, in denen vor allem Frauen auch eine zentrale Rolle gespielt haben. Man darf nicht vergessen, dass sich dadurch, dass die Männer an der Front waren, auch die Struktur in den Fabriken maßgeblich verändert hat. Und diese Streiks, die in weiten Bereichen der Industrie, Gebiete der österreich-ungarischen Monarchie stattgefunden haben, waren nicht nur Abwehrstreiks, sondern haben in vielen Bereichen auch den Charakter von Offensivstreiks, also mit offensiven Forderungen gehabt. Sie waren in der Regel mit über 90% der Beschäftigten, haben sie eine sehr hohe Beteiligung gehabt und waren mit 87% der Streiks entweder volle Erfolge oder zumindest Teilerfolge. Das heißt, haben also auch das Selbstbewusstsein natürlich der Klasse gestärkt. Es hat dann die Revolution in Russland, zuerst natürlich die Februarrevolution, dann die Oktoberrevolution, eine Katalysatorwirkung für diese Stimmung und diese Bewegungen auch gehabt. Und entscheidend dabei waren auch die Bestrebungen der Bolschewiki nach Frieden. Wir erinnern uns, in der Sowjetunion oder in Russland, Landfrieden Brot, waren die Forderungen, mit denen die Bolschewiki eine Massenunterstützung auch bekommen haben. Und die Bolschewiki haben sich eingesetzt für einen Frieden ohne Annexion. Und da sieht man auch den Unterschied zu der stalinistischen Politik nachher, der betrieben worden ist, wo in späteren Phasen das Überleben der Sowjetunion beziehungsweise eigentlich der Bürokratie selber das zentrale Element der Außenpolitik der Sowjetunion dargestellt hat. Im Gegensatz dazu haben die Bolschewiki 1917, 18 die Arbeiterinnenklasse sowohl in den Achsenmächten als auch in den Ententemächten eigentlich als Bündnispartnerinnen und nicht als Gegner gesehen. Und deswegen haben die Bolschewiki auch ganz bewusst auf Kriegsgefangene und die Heimkehr von Kriegsgefangenen gesetzt, haben Agitation betrieben, um für die Ideen des Sozialismus zu gewinnen. Und auch das ist ein ganz maßgeblicher Unterschied zu der Politik, die Stalinisten dann im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, wo die deutschen und österreichischen Soldaten als Gegner behandelt worden sind, auch mies behandelt worden sind, die einfachen Soldaten in der Kriegsgefangenschaft, ganz im Unterschied zu den führenden Rängen der deutschen Armee, die in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft nicht schlecht behandelt worden sind. Und im Unterschied dazu haben die Bolschewiki 1917-18 die Kriegsgefangenen eben versucht, als Klassenbrüder zu sehen, hier eine offensive Agitation zu betreiben. Und tatsächlich waren ja viele davon vorher Sozialdemokraten bereits und sind als überzeugte Anhänger der russischen Revolution dann auch aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Und neben diesem quasi von außen kommenden Agitation hat es ja auch intern im Land natürlich Unruhen gegeben. Es hat die zwei Größen davon waren einerseits der Aufstand der Matrosen von Katarow und der Jännerstreik, also bei uns heißt das Jännerstreik, bei euch heißt es Januarstreik. Beim Jännerstreik verbinden sich der Wunsch nach Frieden und die Forderung nach Brot sehr praktisch. Tatsächlich, wir haben am 13. Jänner Proteste gegen die Forderungen des deutschen Militärs, die ja sagen, wir nehmen Brest-Litowsk nicht an, den Frieden, beziehungsweise wir lassen ihn uns sehr teuer abkaufen. Dagegen protestieren in Österreich die Arbeiterinnen und Arbeiter und sagen, wir wollen die Annahme dieses Friedensschlusses. Und am 14. Jänner beginnt eine Streikwelle, die ausgelöst wird durch die Reduzierung der Mehlrationen, die um 50% zusammengekürzt werden. In Folge tritt rund 1 Million Arbeiterinnen und Arbeiter in den unterschiedlichsten Teilen der Monarchie in den Ausstand. Das beginnt in den Rüstungsbetrieben in der Nähe von Wien, aber breitet sich über das gesamte Gebiet der Monarchie aus. Das sind also die verschiedenen Bereiche des heutigen Österreichs. Das ist Krakau, heutiges Polen, Brünn, Tschechien, Budapest, Ungarn, Galizien, Polen bzw. heutige Ukraine. Also es ist die gesamte Monarchie ist davon betroffen und es ist kein rein ökonomischer Streik, sondern es ist ein hochgradig politischer Streik, wo die zentrale Forderung die sofortige Annahme des russischen Friedensangebotes ist. Es kommt in Folge auch zur Gründung von Räten, die dann bis auch in die 20er Jahre hinaus eine ganz wichtige Rolle spielen werden. In der Streikbewegung gibt es revolutionäre Kräfte, also es gibt nicht nur die Sozialdemokratie, sondern auch da Sozialistinnen, spätere KPlerinnen, Revolutionärinnen, die in der Tradition auch der Zimmerwaller Linken stehen und die sich teilweise noch innerhalb der Sozialdemokratie befinden, teilweise bereits außerhalb und die in dieser Streikbewegung auch eine ganz wesentliche Rolle gerade in den Gebieten rund um Wien herum spielen. Die sozialdemokratische Führung ist ähnlich wie in Deutschland bestrebt, möglichst bremsend zu wirken. Sie hat das Ganze nicht mehr unter Kontrolle, versucht aber einzugreifen und die Kontrolle wieder zu erlangen. Und zwar tut sie das auch durchaus in Zusammenarbeit mit der herrschenden Regierung. Es gibt einen Aufruf in der Arbeiterzeitung, wo die Parteiführung sagt, an die Beschäftigten der zentralen Industrie und vor allem kriegswichtigen Betriebe, sie sollen sich nicht an diesem Streik beteiligen, weil das würde der Arbeiterinnenklasse nur größere Not verursachen. Man versucht über den Arbeiterrat von Wien zu intervenieren, indem man ein Forderungspaket entwickelt und vorschlägt über die Sozialdemokratie, das so allgemein gehalten ist, dass es für die Regierung möglich ist, Teile davon anzunehmen, also Dinge wie die Reorganisation des Verpflegungsdienstes, was alles und nichts bedeuten kann, und damit sozusagen das Gefühl geben will, wir haben was erreicht, weil die Regierung hat ja Punkte unserer Forderungen angenommen, aber in Wirklichkeit damit versucht, der Bewegung die Schärfe zu nehmen. Es gibt dann auch einen Antrag des Parteivorstandes, den Streik zu beenden. Der wird offiziell mit 20.01. beendet, aber es zeigt eben auch die Tatsache, dass Revolutionäre interveniert haben und dass die sozialdemokratische Führung nicht die vollständige Kontrolle hat, dass die Streiks bis 22. Jänner weitergehen. Der Regierung fehlen zu diesem Zeitpunkt absolut die Mittel und Möglichkeiten, politisch, aber auch militärisch, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Und es ist die Führung der Sozialdemokratie, die ihnen den Arsch hier tatsächlich rettet. Fast zeitgleich mit den Jänner-Streiks kommt es zum Aufstand der Matrosen von Katarow, das liegt im heutigen Montenegro. Und das ist der zweitwichtigste Militärhafen der Monarchie. Die Matrosen verhaften die Offiziere, hissen die rote Fahne, errichten Matrosenräte und auch sie fordern vor allem Frieden. Und dieser Aufstand bleibt isoliert. Er bleibt deshalb isoliert, weil die Führung der Sozialdemokratie, unter anderem Otto Bauer, von dem vielleicht manche schon gehört haben, der so als Aushängeschild der linken Sozialdemokraten auch heute noch unter den AfD, also den Jusos, gefeiert wird, weil er ganz bewusst die Information über diesen Aufstand in Katarow nicht weitergibt. Also er sagt den Matrosen quasi, Genossen, ich bin bei euch und ich werde mich für eure Anliegen einsetzen, sinngemäß. Und die Information landet nie in Wien, landet nie bei der Arbeiterinnenklasse. Der Aufstand bleibt damit isoliert und wird in Folge natürlich auch niedergeschlagen. Trotzdem kommt die Arbeiterinnenklasse nicht zur Ruhe. Es gibt weitere Streiks. Im Juni zum Beispiel eine Streikwelle mit 67.000 Streikenden in Wien und Umgebung von Wien. Diesmal haben wir das Problem, dass es noch weniger Führung gibt als im Jänner, weil die Revolutionäre vom Jänner größtenteils noch im Gefängnis sind oder an die Front zwangsverpflichtet worden sind, beziehungsweise schnell bei Beginn des Junistreiks inhaftiert werden, um die Bewegung führungslos zu lassen. Es kommt dann am 12. November zur Ausrufung der Republik und das ist nicht das unmittelbare Ergebnis einer revolutionären Welle. Also es ist nicht so, dass jetzt im Oktober alles nochmal hochkocht und auf das hinauf die Republik ausgerufen wird, sondern es ist eigentlich, dass die Habsburger Monarchie von innen heraus zerfällt durch die Niederlage im Krieg, aber auch, weil der Vielvölkerstaat, der ja schon seit Jahren im Auseinanderbrechen ist, endgültig zerbricht. Wir haben Prag, wo sich der formiert sich der tschechoslowakische Staat, die erste polnische Regierung bildet sich in Ljubljana, bildet sich der Nationalausschuss mit dem Ziel eines einheitlichen jugoslawischen Staates und im Parlament in Wien sitzen eigentlich nur mehr die quasi restlichen österreichischen, deutsch-österreichischen Abgeordneten, um das, was da jetzt übergeblieben ist, irgendwie zu regieren. Trotzdem die Revolution oder trotzdem die Monarchie nicht zusammengebrochen ist als unmittelbares Ergebnis eines revolutionären Aktes jetzt im Oktober, November, ist es trotzdem das Ergebnis der revolutionären Ereignisse, die sich spätestens seit Jänner 1918 abgespielt haben, die Kämpfe der Arbeiterinnenklasse als Klasse und für ihre Klasseninteressen. Und es ist ähnlich wie in Russland, wo es die Arbeiterinnenklasse braucht, um die eigentlich längst überfälligen Aufgaben der bürgerlichen Revolution, die auch in Österreich 1848 gescheitert ist, zu erfüllen. Und dazu gehört unter anderem eben die Abschaffung der Monarchie, auf die Führung der Sozialdemokratie eigentlich gar nicht wirklich gesetzt hat. Also das war nicht das Ziel ihrer Intervention, sowie natürlich die verschiedensten bürgerlichen Freiheiten. Aber der Sprung dann vom Februar zum Oktober, um sozusagen auf Russisch zu sagen, der findet nicht statt. Die Vollendung der sozialen Revolution wird von der Sozialdemokratie abgelehnt. Otto Bauer zum Beispiel sagt es ganz bewusst auch auf einem Sonderparteitag der Sozialdemokratie Ende Oktober, Anfang November 1918, sagt er ganz offensiv, dass die soziale Revolution nicht das Ziel ist, sondern jetzt geht es, wenn überhaupt, um die Errichtung der Republik. Und das liegt, wie ja schon erklärt worden ist, auch an der Rolle und der Einbindung der sozialdemokratischen Führung in den bürgerlichen Staat, beziehungsweise in den kapitalistischen Staat. Man hat sich arrangiert damit, man hat eigentlich ein ganz gutes Leben, es ist ein abgehobener Apparat entstanden. Es gibt auch kein Vertrauen in die Arbeiterinnenklasse, dass sie wirklich in der Lage ist, einen revolutionären Prozess zu machen. Und es gibt ein enorm mechanisches Verständnis auch darüber, wie sich die Geschichte verändern kann. Also das, was wir heute so als Etappentheorie bezeichnen. Zuerst ist irgendwie der Feudalismus, dann kommt irgendwie die bürgerliche Demokratie und dann irgendwann einmal in der Zukunft der Sozialismus. Dieses völlig mechanische Bild, das völlig außer Acht lässt, dass Deutschland und Österreich zu der Zeit gar imperialistische, kapitalistische Staaten waren, das wird also gänzlich ignoriert, sondern man sagt halt irgendwann in der Zukunft dann, wenn wir dann so weit sind, dann ist es vielleicht möglich. Und auf der anderen Seite herrscht aber in der Arbeiterinnenklasse selber sehr wohl ein sozialistisches Massenbewusstsein. Das zeigt sich auch am 12. November ganz konkret bei der Ausrufung der Republik. Ich weiß nicht, ob ihr die Fotos kennt. Ihr könnt es euch dann anschauen. Es gibt diesen einen Schwerpunkt eines alten Vorwärts, der liegt da hinten, den kann man sich nehmen, der ist gratis zum Nehmen. Das ist dieses ganz bekannte Foto, das ist das Parlament in Wien am 12. November, wo die Massen 100.000 vor dem Parlament sich sammeln. Das Banner, man kann das da hinten irgendwie auch sehen, hoch die sozialistische Republik. Wer die Proletenpassion kennt, sie hissen die Fahne und sie trennen das Weiße aus der, also die rot-weiß-rote Fahne, brennen es hinaus, tun das die roten Streifen aneinander binden. Also das zeigt so dieses revolutionäre Bewusstsein. Und auf der anderen Seite Seite die sozialdemokratischen Parlamentarier, die im Parlament drinnen sitzen, dort mit den Bürgerlichen verhandeln, dann mit den Bürgerlichen gemeinsam rausgehen, ein paar salbungsvolle Worte sagen, sagen, wir gründen jetzt die Republik und dann wieder reingehen, um sich drinnen um die Staatsgeschäfte zu kümmern. Das zeigt also den Widerspruch eigentlich zwischen dem Bewusstsein der Massen und dem Bewusstsein der Führung der Sozialdemokratie ganz enorm. Und immer wieder ist die Argumentation der sozialdemokratischen Führung, wir würden ja gerne, Genossen, wir wollen ja den Sozialismus, wir, unser Herz brennt dafür, aber leider ist es einfach noch nicht so weit. Wir können noch nicht, wir müssen erst warten, lassen wir den vorsichtigen Weg gehen, nicht so gewaltsam, nicht so gefährlich wie in Russland, okay, sondern macht das, wir machen das schon für euch, ne? Wird schon alles werden. Ne? Der Gegner ist einfach zu mächtig, es geht jetzt noch nicht. Und gleichzeitig ist die Arbeiterinnenklasse, gleichzeitig ist die Arbeiterinnenklasse aber in Massen, in Räten organisiert. Es gibt einen Experten für die österreichische Rätebewegung, den Hans Hautmann, der in, aus einem KP-Zusammenhang kommt, aber der so als der Experte auch gilt für die Räte. Und der geht davon aus seinen Analysen, dass die Rätebewegung in Österreich, was den Aufbau, den Wahlmodus, die Wahlbeteiligung und auch so die Klarheit über innerorganisatorische Spielregeln angeht, weiter war als die Rätebewegung in Deutschland oder in Ungarn. Wir haben die Verteilung von Lebensmitteln, der Kampf ganz offensiv gegen Schleichhandel, die Verteilung von Wohnraum, all das sind Sachen, die die Räte über Monate und Jahre lang übernehmen. Wir haben eine ausgeprägte Doppelmacht in manchen Elementen tatsächlich über einige Jahre. Und wir haben in Österreich eine Arbeiterinnenklasse, die bis in die 30er Jahre hin bewaffnet ist, und zwar in organisierter Form des Republikanischen Schutzbundes, in Tausenden und Zehntausenden bewaffnet ist. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr weit fortgeschrittene Situation und wir haben eine Sozialdemokratie, die einen anderen Weg wählt ein bisschen als die deutsche Sozialdemokratie und in ihrem Verhältnis zu den revolutionären Kräften, also nicht, dass sie lieber gehabt hätten, aber sie gehen anders um, sie setzen auf Integration und auf um zu Tode umarmen, könnte man sagen. Es sind seit dem Kriegsparteitag 1917 sind die Kriegsgegner in der Führung, im Gegensatz zu Deutschland, wo man mit der USPD die Gründung einer eigenen linkeren Organisation hat, findet das in Österreich nicht statt, sondern man setzt auf den Austromarxismus, der sich durch radikale Rhetorik ausdrückt. Also man findet von Bauer und anderen Austromarxisten ganz glühende und Bekenntnisse zum Sozialismus und was weiß ich was alles, ja, was nichts über die Taten aussagt, aber zumindest in ihrer Rhetorik, und integriert die Linken innerhalb in die Sozialdemokratie, was eben dazu führt, dass es kaum linke Organisationen von relevanter Größe außerhalb gibt. Es bildet sich zwar am 3. November die Kommunistische Partei und am 28. November die Föderation Revolutionärer Sozialisten Internationale, die FRSI, und von beiden Organisationen, Aktivistinnen und Aktivisten, sind zentral in den Januarstreiks aktiv gewesen, aber es gelingt beiden nicht, eine ausreichende Verankerung innerhalb der Arbeiterinnenklasse aufzubauen. Es bleibt im Wesentlichen bei Debatten und Planungen auch bis hin zu Plänen über Aufstände, also es geht eher so in Richtung auch von Putschüberlegungen, und da bleibt es bei Plänen im Wesentlichen. Und diese Integrationsstrategie, die die Sozialdemokratie gefahren hat, führt auch dazu, dass bis heute eigentlich in weiten Teilen der Linken so dieses Dogma, es kann nur eine Arbeiterpartei geben, gilt. Das ist übrigens in dieser Broschüre, Achtung Werbeeinschaltung, in dieser Broschüre einen guten Text auch gibt, die sich mit dieser Frage von, darf es nur eine Partei geben, kann es mehrere Parteien der Arbeiterinnenklasse geben, beschäftigt. Es gibt den Vertreter des linken Parteiflügels, den Friedrich Adler, der eine enorme Autorität in der Arbeiterinnenklasse besitzt, auch weil er 1916 ein Attentat auf den Ministerpräsidenten verübt hat und infolgedessen im Gefängnis gesessen ist. Er hätte sowas wie der österreichische Liebknecht werden können. Und es gibt auch sehr aktive Bemühungen, sowohl der KP als auch der Kommentaren, ihn zu gewinnen für die Bewegung. Er bleibt aber bei der Sozialdemokratie. Er wird Vorsitzender des Reichsarbeiterrates und spielt eigentlich genau diese bremsende Rolle, wo er das linke Feigenblatt für die sozialdemokratische Führung macht. Und er spielt seine Rolle dabei, die Räte auch zu entmachten in Folge. Es gibt dann tatsächlich Beschlüsse, dass die Mitglieder der Arbeiterräte Mitglieder in sozialdemokratischen, politischen und gewerkschaftlichen Organisationen sein müssen und die Arbeiterzeitung abonniert haben müssen. Also muss ich das einmal praktisch vorstellen. Und es kommt dazu, dass die Räte zunehmend administrative Aufgaben übernehmen und nicht mehr als Kern einer alternativen sozialistischen Gesellschaft gesehen werden. Auch die Soldatenräte werden auf Linie gebracht, um loyal zur Regierung und zur Sozialdemokratie zu sein. Und sie werden zunehmend immer weiter entmachtet. Das gipfelt dann auch im Gesetz über die Bildung der Arbeiterkammern von 1920. Die Arbeiterkammer gibt es bis heute, ist aber auch im Kreuzfahrer der blau-schwarzen Regierung, bis so eine Art zweite staatliche Gewerkschaft, kann man sich vorstellen. Die revolutionäre Periode, die von Anfang 1918 bis auf jeden Fall in die 20er Jahre hinein gilt, muss natürlich auch in einem internationalen Kontext gesehen werden. Man kann sich das dann anschauen, ihr werdet es nicht sehen, aber es gibt da so eine kleine Europakarte. Alles, was rot ist, sind irgendwie Länder, wo es in der Periode zu größeren Bewegungen gekommen ist, ja, zu Streiks, Generalstreiks, Massenbewegungen, Rätebildungen bis hin zu revolutionären Erhebungen. Das heißt, es hat eigentlich kaum ein Land in Europa gegeben, wo nicht irgendwie alles gebrannt hat. Deutschland wisst ihr selber, es hat die roten Jahre 1919, 1920 in Italien gegeben, die ungarische Räterepublik. Das heißt, es ist eigentlich eingebettet und Österreich hätte hier auch ein ganz wichtiges Bindeglied zum Beispiel zwischen der Bayerischen Räterepublik und der ungarischen sein können. Etwas, was die Sozialdemokratie auch hier wieder zurückweist. Also es gibt einen Hilfsbrief der Ungarn an die österreichische Sozialdemokratie, bitte unterstützt uns, wo die Parteiführung sagt, wir finden es total super, was ihr macht, aber leider, wir können euch jetzt leider nicht helfen, wir sind so beschäftigt bei uns selber, es geht jetzt einfach leider nicht. Und man die Genossen einfach wirklich im Stich lässt. Auch das wieder spiegelt nicht die Stimmung in der Arbeiterinnenklasse wieder. Auf Antrag der KP gibt es am 20.07. einen Aufruf zu einem Generalstreik durch die Räte, das wird angenommen, durchaus gegen den Willen auch der sozialdemokratischen Führung, ein Generalstreik, der lückenlos in Solidarität mit der ungarischen Räterepublik befolgt wird. Also das zeigt, dass das Potenzial da gewesen wäre. Und eigentlich liegt während der gesamten Zeit natürlich auch die Frage der Ausrufung einer Räterepublik in der Luft. Doch die Sozialdemokratie stellt klar, dass sie das nicht unterstützen wird. Es gibt Verhandlungen eben mit Adler darüber, ob er diese Rolle spielen würde. Er stellt klar, dass die Sozialdemokratie sich daran nicht beteiligt und die KP und andere linke Organisationen sind in der Realität zu schwach, um diese Rolle spielen zu können. Das heißt, das Ergebnis der revolutionären Periode ist im Wesentlichen die Errichtung einer bürgerlichen Demokratie und eine Reihe durchaus weitreichender sozialer Reformen, die unmittelbar in den ersten zwei Jahren vor allem beschlossen worden sind. Wir haben ja vorher auch schon im Arbeitskreis über Wohnen ein bisschen über die Errungenschaften so des Roten Wiens gesprochen. Es hat auf der Bundesebene eine ganze Reihe von wichtigen Sozialreformen gegeben, die bis heute eigentlich gültig sind, beziehungsweise die heute ganz frontal angegriffen werden, also Sachen wie der 8-Stunden-Tag, Tarifgesetze, Gesetze über Betriebsräte, Nachtarbeitsverbot für Frauen und Jugendliche und solche Sachen, die, wo wir wissen, dass eigentlich die in den letzten Jahren unter Beschuss stehen. Und wir haben das Rote Wien, das, glaube ich, auch durchaus bis hierher einen legendären Ruf genießt. Wien wird 1920 ein eigenes Bundesland, also die Stadt wird ein Bundesland. Und das ist ein bisschen so eine Machtteilung. Man überlässt den Bürgerlichen das restliche Österreich, damit man in Wien so auf Sozialismus in einer Stadt machen kann, ohne aber gleichzeitig den Kapitalismus abzuschaffen. Es werden innerhalb weniger Jahre 63.000 Wohnungen von der Gemeinde Wien gebaut. Kinderbetreuung, Schulen, Gesundheitsversorgung etc. wird massiv ausgebaut. Es ist ein Reformprojekt, das international wahrscheinlich außer jetzt in der Sowjetunion, aber jetzt im Rahmen des kapitalistischen Staates, wahrscheinlich keinen Vergleich hat. Und das Ganze wird finanziert mit einem kommunalen Steuersystem, das ist eine massive Umverteilung ist. Etwas, das aus der heutigen Betrachtungsweise sehr fortschrittlich und sehr gut wirkt, Aber es ist halt eigentlich nur das Abfallprodukt einer Revolution, die abgewürgt worden ist, wo man dann etwas machen musste, auch um quasi Schlimmeres zu verhindern. Hat die bürgerliche Klasse diesen Dingen zugestimmt, weil sie genau gewusst haben, auch nach den revolutionären Erhebungen von 1918, sie müssen da jetzt Zugeständnisse machen, weil sonst geht die Revolution weiter. Aber das Wichtige, was man eben sehen muss, ist, dass diese Erfolge, die damals gemacht worden sind, auf Sand gebaut worden sind. Weil mit Anfang der 20er Jahre sich die herrschende Klasse, die eben nicht angetastet worden ist, beginnt wieder zu formieren und zum Gegenschlag auszuhebeln. Und das ist möglich, auch weil die Sozialdemokratie Schritt für Schritt in den 20er Jahren auch zurückgegangen ist. Sie haben den Kapitalisten die Macht im Staat, in der Wirtschaft und im Militär überlassen und das wird auch dramatische Folgen haben. Und das ist was wir bis heute kennen. Wir kennen das, wenn Syriza zum Beispiel in Griechenland darauf setzt, durch gute keynesianische Argumente doch irgendwie die Troika und die EU-Spitze, also die Kapitalisten, davon zu überzeugen, dass sie nicht so harte Reformen oder Einschnitte verlangen sollen, ja, anstatt sich darauf zu verlassen, dass die griechische Arbeiterklasse, die in Massen gegen dieses Kürzungspaket gestimmt hat, in der Lage ist, diesen Kampf zu führen. Das sind Sachen, die immer wieder vorkommen, wo es unzählige Beispiele auch dafür gibt, wo reformistische Führungen auf einen scheinbar vernünftigeren, scheinbar friedlicheren Weg verweisen, immer mit dem Argument, die Zeit ist noch nicht reif, wir sind noch nicht so weit, der Gegner ist zu stark. Und es gibt unzählige Beispiele dafür, wie Revolutionen, wie in Deutschland, wie in Österreich, in Chile, in Indonesien und in vielen anderen Ländern, wo man dieses Stehenbleiben und nicht weitergehen, ja, weil man halt noch nicht so weit ist oder behauptet noch nicht so weit zu sein, dass sich das blutig rächt, auch in Österreich. Wir haben im Jahr 1927 einen Schießbefehl der Regierung, wo auf Arbeiterinnen geschossen wird. 89 werden ermordet, über 1000 werden verletzt bei einem Gemetzel, wo Arbeiter gegen ein Gassenurteil protestieren. Also wo Arbeitermörder freigesprochen worden sind. Es gibt ab 33 die Errichtung des austrofaschistischen Ständestaates. Also wir haben ja nicht Deutschland gebraucht, um uns beizubringen, was Faschismus ist, sondern die Österreicher haben ihren eigenen, eher an Italien orientierten Faschismus, die herrschende Klasse, gebraucht. Wir haben die blutige Niederschlagung des Februaraufstandes 1934. 1934 Österreich neben Spanien, das Land, wo sich die Arbeiterklasse bewaffnet gegen den Faschismus erhebt, in einem Bürgerkrieg, wird blutig niedergeschlagen. Auch hier die sozialdemokratische Führung, vollständiges Versagen bis hin zu Fällen, wo die Führer des Schutzbundes, also dieses bewaffneten Arms der Sozialdemokratie, vor den Polizeistationen auf und ab gehen, um sich verhaften zu lassen, um zu verhindern, dass sie mit den Arbeitern gemeinsam kämpfen müssen. Und diese zögerliche Haltung der sozialdemokratischen Führung hat ja nicht nur den Kapitalismus gerettet, sondern damit auch alle Widersprüchlichkeiten, die der Kapitalismus hat. Die Ausbeutung, die Brutalität. Und das rächt sich natürlich im Nachhinein. Und es ist klar, wenn wir sitzen jetzt da und wir schauen uns an, was hat sich 1918 getan, 1919 und so, und es ist natürlich leichter im Nachhinein zu sehen, was eine revolutionäre Periode war und wann der richtige Zeitpunkt gewesen ist, die Revolution zu machen. Das ist natürlich, wenn man mittendrin steckt, ist das natürlich verdammt schwierig. Ja? Das ist nichts, was man leichtfertig macht. Da geht es nicht darum, ein revolutionäres Abenteuer einzugehen, weil es halt so lustig ist oder sowas. Aber es ist wichtig zu sehen, dass es eben nicht reicht, ein Stück des Weges zu gehen und darauf zu hoffen, dass es dann später wir den Rest machen, wenn wir dann so weit sind. Und das ist es, glaube ich, auch, warum wir heute versuchen und warum es für uns so notwendig ist, eine revolutionäre Partei aufzubauen, damit wir eben nicht dann unvorbereitet sind, wenn revolutionäre Ereignisse auf uns zukommen. Der Liebknecht hat 1905 sehr richtig gesagt, es gibt keine Revolutionsversicherung. Sowas hat es noch nicht gegeben, das müsste vielleicht erfunden werden. Aber die Verantwortung für die Tat steht gegenüber der Verantwortung für die Untätigkeit. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Sozialdemokratie hat die sozialistische Revolution immer mit dem Verweis auf das mögliche Risiko verhindert. Aber die realen Ereignisse, und das ist schon mehrmals gesagt worden, nämlich die abgebrochene Revolution ist verantwortlich für den Aufstieg des Faschismus, verantwortlich für den Aufstieg des Stalinismus. Das ist die größere Verantwortung und das war das Risiko nicht wert. Und ich glaube, das sind die Lehren, die wir nicht vergessen dürfen und die wir vor allem auf die kommenden revolutionären Zeiten auch anwenden müssen.